Dass wir wirklich in der Inklusion vorankommen, das wäre mir wirklich wichtig. Wir haben ja jetzt auch einen Innovationsfonds eingerichtet aus den Spendenmitteln, damit wir innovative Projekte fördern und unterstützen können, die uns, nämlich die gesamte Gesellschaft, auf dem Weg der Inklusion voranbringen. Und das wäre mir wichtig, dass wir eben nicht auf dem derzeitigen Status quo verharren, sondern wirklich mal vorankommen.
Frau Magistra Ines Stehling war Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend im Bundeskanzleramt. Ab Juni 2020 war sie Generalsekretärin im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Ende 2022 wurde ihr Wechsel zur Arbeiterkammer als Leiterin des Bereichs Soziales der Bundesarbeiterkammer und der Arbeiterkammer Wien mit Mitte November 2022 bekannt. Und darüber hinaus ist sie nunmehr auch Präsidentin des Vereins Licht ins Dunkel. Frau Stehling, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Waren Sie eine gute Studentin?
Durchschnittlich, würde ich mal meinen. Also es gab Fächer, die mich mehr interessiert haben als andere. Und ich habe noch vor Bologna studiert, also alte Studienordnung, weswegen meine Präsenz gerade bei Vorlesungen sich mehr in einem Kaffeehaus abgespielt hat, wie die meisten Studierenden damals.
Das ist eine Zeit, wo man eigentlich den Doktor schnell mal mitnehmen könnte, oder?
Nein, also ich habe ja in Graz studiert und da muss man für den Magistratitel schon eine Diplomarbeit schreiben, eine recht umfassende. Und nach der Arbeit habe ich beschlossen, die wissenschaftliche Karriere oder ein Doktorat wird es nimmer. Es war einfach irre viel Aufwand und Arbeit und im Studium nicht das, was mich am meisten angesprochen hat, gebe ich zu.
Und warum Jus?
Ja, Jus war unter allen großen Studien, die es halt in Graz zu studieren gab, das, wo ich mir gedacht habe, da gibt es keine familiären Verbindungen dazu und ich muss auch kein Blut sehen und wenn ich was falsch mache, passiert auch nichts Schlimmes, also fangen wir mal an damit. So habe ich eigentlich Jus begonnen.
Und war da Politikinteresse auch schon ein Thema?
Ja, Politik hat mich eigentlich immer interessiert. Ich habe auch mit meinem Großvater sehr viel über Politik gesprochen, jetzt aber nicht Parteipolitik, sondern einfach Politik wirklich als solches. Aber auf die Idee, dass ich Politikwissenschaften studieren könnte, bin ich ehrlicherweise gar nie gekommen.
Ja, ich meine, es gibt ja ganz viele Politikerinnen, die vom Jus rüberwechseln, weil es eine gute Grundlage ist.
Ja, weil man dann glaubt, man kennt sich aus, aber es ist nicht so.
Was für ein Wissen fehlt denn dann?
Vom Leben. Also ich kann mich erinnern, ich habe meine Sponsionsfeier gehabt und unmittelbar am nächsten Tag mein Gerichtsjahr angetreten. Bei einem Amtstag, das war mein zweiter Tag dann bei Gericht, war ein Amtstag in einem Bezirksgericht am Land in der Steiermark. Und da habe ich dann sehr schnell erkannt, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Ja, ich bin mir, also obwohl ich gerade meinen Sponsionsbescheid hatte und gedacht habe, so jetzt habe ich alles verstanden und ich kann alles, habe ich dann sehr schnell erkannt, keine Ahnung zu haben von dem, was da eigentlich zu tun ist.
Was hätten Sie alternativ studiert?
Technische Physik hätte mich interessiert.
Das ist was ganz was anderes.
Ja, aber ich habe diese Supraleiterforschung, hat mich wahnsinnig fasziniert und das hätte ich sehr gern gemacht. Ich wollte damals schon nach CERN, das damals sozusagen in Gründung war, und das hätte mich unglaublich interessiert, in diese Forschung zu gehen. Aber die darstellende Geometrie, die man dafür braucht, war leider nicht meins.
Sie sind wahrscheinlich in der österreichischen Wahrnehmung wahnsinnig rasch bekannt geworden durch das plötzliche Bundesministerinnen-Dasein. Es muss wahnsinnig überraschend gewesen sein, plötzlich aufzustehen, ohne Wahlkampf, ohne jahrelange Lobbyarbeit in einer Partei dazustehen und zu sagen, okay, wow, jetzt bin ich in einer Bundesregierung. Wie war dieses Gefühl?
Ja, es war wirklich sehr überraschend, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und ehrlicherweise die Nachdenkzeit nicht vorhanden war. Ja, und dann ist man's und dann denkt man sich, ja okay, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man die Regierung bildet, sind eh, mag man eh, kennt man eh. Das probieren wir halt, das wird schon irgendwie gehen, gemeinsam. Ja, und dann steht man eines Morgens auf und denkt sich, aha, so ist das als Ministerin. Das ist doch interessant.
Ich kann mir das auch extrem gut vorstellen, dass man dann unter einem gewissen Hochstapler-Syndrom leidet, weil man sich denkt, okay, wow, das ist auf einmal wirklich eine Rolle mit wirklich unglaublich viel Verantwortung. Traue ich mir das zu? Oder Sie haben gemeint, Sie hatten nicht so viel Überlegungszeit, aber was ging da Ihnen vor? Was waren die Abwägungen, die für und die wider?
Ja, ich dachte eigentlich bei dem Gespräch beim Bundespräsidenten und der designierten Kanzlerin Bierlein, dass ich hier eigentlich nur meine Inhalte, für die ich zuständig war als Sektionschefin, erläutere und was da so die Themen sind, die anstehen. Und als ich dann hineingekommen bin, haben sie sich bei mir bedankt, dass ich die Funktion übernehmen werde. Und damit war eigentlich überhaupt nicht darüber nachzudenken. Ich gebe aber zu, dass ich hatte einen kleinen Vorteil, weil ich sowohl die Verwaltung sehr gut kannte und als Sektionsleiterin ja viele Jahre mit Ministerinnen und Ministern und Kanzlern sehr eng zusammengearbeitet habe. Daher sozusagen das Prinzip grundsätzlich mir nicht ganz fremd war und ich habe auch in politischen Kabinetten gearbeitet. Es ist aber dann trotzdem, habe ich festgestellt, etwas anderes, wenn man dann die Ministerin ist. Aber sozusagen so, das Spannende war, Dinge, für die man inhaltlich ja, sich immer gedacht hat, das wäre gut, wenn man das mal machen könnte, wenn das getan wäre oder was anderes. Und was halt aufgrund politischer Gegebenheiten sich dann so nicht immer hat realisieren lassen, das dann einmal selbstverantwortlich zu versuchen umzusetzen, das war schon der spannende Moment an dieser Aufgabe. Ja, das gebe ich ehrlich zu, das hat Spaß gemacht. Ob mein Überheblichkeitssyndrom bekommt, ich glaube, es war uns allen klar, dass das ja nur für ein paar Monate ist und dass wir dann wieder in unsere Funktionen zurückkehren. Also man kommt ja gar nicht auf die Idee, da irgendwie jetzt die großen Weichenstellungen dieser Republik da vornehmen zu können.
Nein, das Hochstapler-Syndrom ist, dass man sich selbst hinterfragt und überlegt, bin ich eigentlich geeignet für die Rolle? Ich kenne das von vielen Leuten, die eben plötzlich in einer...
Ja, natürlich fragt man sich das. Das fragt man sich jeden Tag, wenn man dann aussteht in der Funktion und denkt sich, Gott, irgendwie, man trägt ja Verantwortung für ein Land und schafft man das, kann man das? Ja? Macht man eh keine Fehler, die anderen irgendwie Schaden zufügen? Natürlich fragt man sich das. Alles andere wäre ja irgendwie doch seltsam in so einer Funktion.
Und Sie waren dann wahrscheinlich auch im Rampenlicht. Die Medien kamen mit Anfragen, jeder wollte Sie interviewen, wissen, wer Sie sind. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das war zugegebenermaßen sehr ungewohnt, weil normalerweise ist man ja eher irgendwo in seinen Amtsräumlichkeiten im Büro und arbeitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammen und keiner interessiert sich für einen. Das war sehr ungewohnt. Wobei ich aber, wir schon das Glück hatten, als Expertinnen und Experten in dieser Regierung nicht so scharf attackiert zu werden von den Medien, wie das üblicherweise, glaube ich, bei Politikerinnen und Politikern schon der Fall ist. Aber das Interessante war, dass einen dann auf der Straße Menschen doch erkennen. Also es war bei mir jetzt nicht so, aber bei der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, also für die war das, die ja auch Juristin ist und ich habe öfter mit ihr darüber geredet, durchaus auch der überraschendste Moment, auf den man sich eigentlich nicht vorbereiten kann.
Ist man dann auch angesprochen worden oder eher so angeschaut von wegen, ah, die kenne ich ja?
Also die Bundeskanzlerin ist immer angesprochen worden. Ich glaube, das muss man auch gewohnt werden. Bei mir war es eher so, also ich bin schon auch angesprochen worden, aber natürlich nicht so häufig wie Brigitte Bierlein, die ja durchaus sozusagen das bekannteste Gesicht von uns war, logischerweise als erste Bundeskanzlerin der Republik. Aber man merkt schon so, man wird beobachtet, wenn man im Supermarkt zum Beispiel einkaufen geht, was man ja sonst auch jede Woche macht und dann irgendwie so, ist sie das oder nicht? Und man merkt dann, dass man sich doch anders auch verhält plötzlich dann in der Öffentlichkeit, als man wahrscheinlich sonst tun würde.
Die einzig nicht demokratisch gewählte Regierung ist auch die wahrscheinlich beliebteste Regierung der letzten Jahrzehnte. Warum?
Na, ich glaube genau deswegen, weil wir nicht dieses, wir sind für etwas und gegen etwas, sondern wir sind für unsere Inhalte als Expertinnen und Experten gestanden und können das argumentieren aus einer fachlichen Sicht und nicht aus einer politisch-ideologischen. Und ich glaube, das war es und darüber hinaus, weil wir ja auch nicht unbedingt den Drang hatten. Also wir mussten keine Wahlen gewinnen. Ich muss niemanden dazu bringen, dass er dann für mich eine Stimme abgibt. Das war ein Unterschied, auch wie wir zum Beispiel in Medienarbeit oder so betrieben haben. Und ich glaube, das war für viele gerade nach dem doch sehr medial inszenierten Regierung davor und der Kurz 1, aber eben auch sozusagen alles, was dann medial rund um Ibiza sich abgespielt hat, glaube ich, sehr wohltuend, dass da einfach mal irgendjemand einfach nur arbeitet. Ja, und nicht meint, da jedes Mal ein großes mediales Ding draus machen zu müssen. Ich glaube, das war sehr angenehm für die Menschen, die ja nicht permanent von uns oder von der Politik unterhalten werden wollen, sondern einfach wollen, die machen ihren Job, ich mache meinen Job, fertig. Ja. Und ich glaube, das war das, warum wir vielleicht bessere Imagewerte haben oder hatten als andere Regierungen.
Sollten wir dann vielleicht die Wahlen abschaffen und das in der Zukunft immer so machen?
Nein, also Wahlen und man sollte eher darüber nachdenken, ob wir wirklich noch ob wirklich alle Menschen, die in diesem Land leben, wirklich mitbestimmen können. Mittlerweile haben wir doch einen erklärlichen Anteil in der Bevölkerung, die, weil sie nicht Staatsbürgerinnen dieses Landes sind oder sein können, nicht mitbestimmen können, was demokratiepolitisch durchaus auch zu diskutieren ist. Aber ich würde eben eher überlegen, wie wir die Demokratie ausweiten und nicht die Wahlen abschaffen, weil ich glaube, mitbestimmen zu können, ist das Fundamentalste aller Rechte.
Also eher noch in die andere Richtung, Richtung Schweiz, um zu schauen, dass die Bevölkerung sich vielleicht noch mehr involviert und noch mehr damit beschäftigt und noch mehr abstimmt bei Entscheidungen?
Nicht so. Also es gibt Themen, über die kann man, glaube ich, nicht abstimmen lassen. Ja, und man muss natürlich aufpassen, wenn man mehr direkte Demokratie macht, erstens, ob wirklich alle dann auch mitstimmen dürfen und wie sie zu den Informationen kommen, weil das birgt natürlich auch immer, ja, und das birgt immer das Risiko einer Manipulation und Täuschung. Und ich denke, eines der guten Beispiele ist der Brexit, der, wenn man heute wahrscheinlich Briten und Britinnen befragen würde, weiß ich nicht, ob die Abstimmung noch so ausgehen würde oder nicht. Aber sozusagen natürlich kann ich mit entsprechender medialer Begleitung eine Abstimmung beeinflussen. Das ist so, ja.
Wie war die gemeinsame Arbeit? Sie haben gemeint, Sie kannten sich irgendwie ein bisschen, aber Sie haben jetzt nicht im Alltag miteinander gearbeitet. Jetzt haben Sie auf einmal eine extrem große, verantwortungsvolle Rolle und arbeiten mit Menschen zusammen, mit denen Sie noch nie zusammengearbeitet haben. Wie war das? Gab es dann einmal ein Teambuilding oder wie ist das abgelaufen?
Nein, wir haben uns, also erstens kannten wir uns, also wir waren nicht ganz fremd, weil wir, ein Gutteil von uns war ja zum Beispiel Sektionsleitungen oder eben Richter, Richterinnen an den obersten Gerichtshöfen. Da ist man sich ja schon mal begegnet und wir haben uns alle aufgrund unserer wechselweisen Expertisen einfach sehr, sehr wertgeschätzt. Und damit waren wir automatisch und wir haben alle irgendwie gespürt, wir haben jetzt Verantwortung für ein Land und sollen und dazu beitragen, dass hier wieder Ruhe einkehrt und Stabilität und die Demokratie hochgehalten wird und auch, dass wir zeigen können, was der öffentliche Dienst eigentlich alles kann. Und dieses gemeinsame Verständnis, wozu wir jetzt da sind, das war ein automatisches Teambuilding, würde ich sagen. Mhm. Und wir hatten wirklich, und wir hatten kein Konkurrenzverhältnis. Also es war ja nicht so, dass jemand irgendwie bessere Umfragewerte haben sollte als jemand anderer oder dass das irgendein Kriterium gewesen war. Und auch das, was, glaube ich, sonst in Regierungen üblich ist, dass sich halt immer zwei Parteien, mindestens zwei, sozusagen beisammen sitzen, die dann irgendwie miteinander auch was ausdealen müssen, das hatten wir nicht. Jeder und jeder von uns hatte sein eigenes Themenfeld und das haben wir gemacht und es gab Projekte, die haben wir gemeinsam gemacht. Also zum Beispiel gemeinsam mit dem Wolfgang Beschorn und dem Clemens Jablona haben wir durchaus einiges zum Thema Gewaltschutz vorangebracht und da auch Initiativen setzen können. Solche Dinge, die kann man gemeinsam machen und den Rest macht jeder sozusagen für sein Themengebiet oder ihres. Und das, insofern, glaube ich, war es nicht unbedingt notwendig, jetzt auch noch Teambuildings zu machen.
Gewaltschutz ist ein ganz guter Übergang. Das ist ein Thema, das Ihnen wahnsinnig wichtig ist. Ich habe das mitbekommen, dass Sie dieses Thema fast immer aufgreifen, dass Sie wirklich dafür brennen. Ist das etwas, wo Sie persönliche Bezugspunkte damit hatten in Ihrem Umfeld, Bekanntenkreis oder wie ist das entstanden?
Grundsätzlich hat mich das Thema immer schon interessiert, weil Gewalt einfach so omnipräsent ist. Und ja, viele Dinge, also es beginnt ja eigentlich schon bei sexueller Belästigung, ja, oder Belästigung generell, Diskriminierung. Und die Spitze des Eisbergs ist dann die wirklich physische Gewalt bis hin zum Mord. Und das hat meinem Gerechtigkeitssinn immer widersprochen. Und ich hatte dann auch in meinem Bekanntenkreis, eine Freundin von mir war Opfer von häuslicher Gewalt und wir alle im Freundinnenkreis haben nichts gemerkt. Ja, sie konnte aus dieser Gewaltbeziehung dann aussteigen. Aber es hat mich sehr, sehr lang und intensiv beschäftigt, warum uns als Freundinnen, die wir über vieles geredet haben und viel Zeit miteinander verbracht haben, das nie bemerkt haben. Ja, also was hätten wir tun können, wo hätten wir vorher einschreiten können? Und das hat mich sehr lang beschäftigt. Und da habe ich einfach gemerkt, wie weit verbreitet das ist. und dass es jede und jeden treffen kann und dass wir da einfach die Gesellschaft grundlegend verändern werden müssen, um Gewalt wirklich zu besiegen.
Was hätten Sie bei Ihrer Freundin tun können?
Ich glaube, in der Rückschau besser zu beobachten, wie zum Beispiel sie mit ihrem Partner interagiert. Ja? Und in der Rückschau natürlich mit dem Wissen dann, danach, gut, da ist man immer gescheiter, sind uns schon Dinge aufgefallen, ja, dass sie sich dann immer, wenn er dabei war, anders verhalten hat. Ja. Es war nur für uns irgendwie damals nicht so sichtbar in dem Moment. Ja. Aber ich denke sozusagen, da sensibler zu sein, ja, zu wissen, welche Strategien Opfer auch haben, um diese Stigmatisierung und diese Scham, die sie fühlen als Opfer, nicht nach außen zu tragen, sondern versuchen, die heile Welt zu zeigen, ja, da einfach sensibel zu sein. Das finde ich wichtig und deswegen finde ich es auch wichtig, den Opfern wirklich zu signalisieren, sie sind nicht allein, sie sind nicht die Einzigen, leider. Ja, und es gibt Hilfe, es sind ganz viele Menschen für sie da. Und ich glaube, das ist wichtig, sie da auch zu solidarisch an ihrer Seite zu sein. Und deswegen ist mir das Thema einfach extrem wichtig.
Sind Sie heutzutage erfahrener damit? Hätten Sie Erkenntnispunkte, wo Sie sagen, ja, Sie sehen das vielleicht ein bisschen schneller als früher?
Ich bin natürlich bei weitem nicht so eine Expertin wie beispielsweise unsere Kolleginnen und Kollegen in den Gewaltschutzzentren oder Frauenhäusern, die hier natürlich eine ganz andere Expertise haben. Aber ich glaube schon, dass ich sensibler bin, gerade was andere, also was sozusagen die Vorformen oder angeht, also eher sowas psychische Gewalt, Erniedrigung, Demütigung bis hin zu eben ja Beschimpfungen. Ich glaube, da bin ich sicher sensibler geworden, da im Vorfeld schon irgendwie zu sagen, nein, das finde ich nicht okay und da vielleicht auch bei anderen Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, eher einmal einzuschreiten und zu sagen, das finde ich jetzt gerade nicht okay, den Umgang, was ich mich wahrscheinlich früher, bevor ich mich mit dem Thema wirklich intensiv befasst habe, so nicht getraut hätte.
Sie haben angesprochen den Wunsch einer systematischen Veränderung in der Gesellschaft. Wie wäre der oder wie ist der idealerweise? Was können jetzt die Zuhörerinnen tun von dem Podcast? Also was kann beigetragen werden? Was sollte sich ändern und wie sollte sich das ändern?
Ich glaube einfach, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns nicht gegenseitig beschimpfen oder schlecht machen. Also immer quasi, dass man sich selber nur dann gut fühlt, wenn jemand anderer schlechter ist als man selbst, ja, sondern dass wir wieder stärker erkennen, dass wir das nur als Gesellschaft, als Gemeinschaft miteinander gut bewältigen. Wir können auch keine Klimakrise alleine bewältigen, ja, da werden wir immer miteinander an einem Strang quasi ziehen müssen. Die einen stärker, die anderen schwächer, je nachdem, wie sie können, aber das werden wir nur gemeinsam schaffen. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, dass wir nur gemeinsam was können, dann hört auch dieses auf, dass ich jemand anderen hintreten muss, jemand anderen schlecht machen muss, jemand anderen aggressiv begegne, nur damit es mir besser geht. Ich glaube, das ist ein zentraler Schritt einmal.
Aber wie kommen wir dahin?
Ich glaube, man kann nur einfach immer wieder drüber reden und versuchen, mit Beispiel voranzugehen. Ja? Und ich denke, sich selbst auch immer wieder hinterfragen, wir sind alle nicht frei von unseren Schubladen im Gehirn. Ja? Und da stopfen wir natürlich auch ganz gerne Menschen manchmal hinein. Ja? Und sich das immer mal wieder bewusst zu machen, ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die Richtung.
Haben Sie, als die Übergangsregierung zu Ende war, das Gefühl gehabt, Sie hätten gerne noch etwas gemacht, noch weitergemacht oder waren Sie froh, dass das dann um war?
Also ich war froh, nicht Teil einer politischen Regierung zu sein. Ja, natürlich hätten wir aus Expertinnen und Expertensicht noch viele Ideen gehabt, was man tun kann, aber es war ja allen klar, es gab Wahlen, es gab eine gewählte Regierung und insofern waren wir schon froh, auch die Verantwortung und alles wieder abgeben zu dürfen und wieder in unsere sozusagen üblichen Verwaltungsjobs zurückzukehren, das war schon auch, es war auch entlastend, ja. Und ehrlicherweise, ich glaube, wir waren alle auch froh, dass nicht nur der Opernball, sondern dann, das wussten wir ja damals noch gar nicht, auch die Corona-Pandemie an uns vorübergegangen ist in der Funktion. Also ich glaube,
das kann ich mir vorstellen.
Das wäre doch irgendwie speziell geworden dann, ja.
Haben Sie mal darüber philosophiert, was das bedeutet hätte, wenn Sie in der Regierung gewesen wären und die Corona-Pandemie hätte begonnen?
Natürlich haben wir, also wir treffen uns ja immer noch gelegentlich, so als ehemalige so sozusagen. Und natürlich haben wir da auch darüber diskutiert, ob wir etwas anders gemacht hätten. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen und wir wären ja auch immer sozusagen erst in der Nachschau, dann sozusagen haben wir uns damit beschäftigt. Vielleicht wäre, ob die Ergebnisse andere gewesen wären, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht wäre der Weg, wie wir damit umgegangen wären, eine Spur anders gewesen. Aber ich finde, gerade zu Beginn der Pandemie war ja auch die Bevölkerung, der Bevölkerung Sicherheit zu geben, Stabilität und Orientierung. Und ich glaube, was anderes hätten wir auch nicht tun können. Also insofern, weiß ich nicht, aber ich glaube, wir waren alle froh, dass wir nicht in dieser Entscheidungsrolle dann zu dem Zeitpunkt waren.
Nun sitzen Sie in der Arbeiterkammer und leiten Soziales. Was machen Sie da?
Also ich darf jetzt mit einem Team für all die Themen mich einsetzen, die mir immer schon wichtig waren. Das ist eben Gleichstellung, Frauen, Familie, Soziales, Armutsbekämpfung, Sozialversicherung, Arbeitsmarkt, Arbeitnehmerinnenschutz, also wie kann man gesund arbeiten bis zum Pensionsstichtag. Also all die Themen und mich, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt den politischen Wünschen der aktuellen Regierung gerade entspricht oder nicht, wenn ich weiß, es ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dem Land richtig und wichtig, dann darf ich mich dafür einsetzen und das macht große Freude, ja.
Wir porträtieren ja Juristinnen und Juristen in verschiedenen Jobs. Wie sieht so ein Alltag bei Ihnen aus?
Wie sieht so ein Alltag aus? Also es gibt nicht, also es schaut jeder Tag anders aus. Ich habe eigentlich noch nie einen Job gemacht, wo jeder Tag gleich ausgeschaut hat, fällt mir eigentlich gerade auf. wir haben natürlich Besprechungen, weil wir sind ja auch, gesetzlich haben wir ja vorgesehen, bestimmte Gremien, also wir haben gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Nächstes Jahr ist ja wieder Arbeiterkammerwahl, das heißt, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aufgerufen, ihre Interessensvertretung zu wählen. Mit denen stimmen wir uns natürlich ab, was gerade die inhaltlichen Themen sind, wie die Positionen dazu sind. Wir arbeiten natürlich auch sehr eng mit den Gewerkschaften und den Betriebsrätinnen und Betriebsräten zusammen. Wo sind die Anliegen und Probleme? Und dann gibt es natürlich so Fälle wie eben jetzt die Insolvenz von Kicker und Liner, wo wir mit der federführenden Arbeiterkammer in Niederösterreich versuchen, welche Unterstützungsmaßnahmen brauchen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir bereiten die Frau Präsidentin vor, damit sie dann in die Verhandlungen auch mit dem Bundesminister Kocher gehen kann, um da Unterstützungsangebote für die betroffenen Beschäftigten zu finden. All diese Dinge machen wir da im Team gemeinsam. Wir erarbeiten Studien, die wir dann natürlich auch präsentieren können. Wir haben Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen, wo wir auch versuchen, mit anderen in dem Bereich sich Interessierenden, aber auch mit unseren Mitgliedern in Austausch zu gehen und sozusagen unsere Theorien mal mit ihnen auch durchzudiskutieren, ob wirklich ihre Anliegen das sind, die wir da vertreten. Und wir machen aber genauso auch Beratung. Wir haben zum Beispiel Arbeitsmarktberatung, das heißt, wenn es Schwierigkeiten gibt beim Arbeitslosengeldbezug, stehen unsere Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung oder in der Sozialversicherung. Wir haben leider im Moment auch Fälle, wo Menschen länger erkrankt sind und dann aber trotzdem einfach einen Bescheid von der Krankenkasse bekommen, dass das Krankengeld eingestellt wird. Und natürlich sind wir auch für die da und helfen, dass sie wieder zu einer Krankenversicherung und einem Krankengeld kommen. Also sozusagen einmal quer durch den Gemüsegarten der Beschäftigten und ihrer Themen und Anliegen.
Das klingt vielseitig.
Ja, das ist es auch.
Und wie juristisch ist das?
Unterschiedlich juristisch. Also beispielsweise jetzt auch, weil es gestern wieder die Evaluierung auch präsentiert wurde, uns leider nicht, aber wir haben es den Medien entnommen zum Thema Homeoffice. Das ist natürlich schon noch eine juristische Fragestellung, die nicht nur im Arbeitsrecht, sondern da geht es auch um Steuerrecht, um Unfallversicherungsrecht. Also da gibt es viele juristische Bezüge, wo wir dann versuchen, gemeinsam als Team auch zu schauen, wo braucht es welche Absicherungen, damit, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice sind, sie auch wirklich wissen, das darf ich, das muss ich, das steht mir zu, wenn ich eine Verletzung erleide, was ja auch im Homeoffice passieren kann. All diese Dinge, das ist schon juristisch. Und gleichzeitig gibt es natürlich, ist es auch nicht juristisch, weil man natürlich auch schauen muss, was brauchen unsere Mitglieder, um ihre Arbeit auch so bewältigen zu können, wie es für sie auch gut ist.
Sind Sie beruflich glücklich?
Ja, es macht schon Spaß. Ja.
Also bleiben Sie mal eine Zeit lang hier.
Ja, das hätte ich vor.
Wie das Schicksal so spielt, interviewe ich morgen Ihre Nachfolgerin aus dem Ministerium, und zwar die Frau Raab. Und das Spannende daran ist, dass Sie beide diesen Job ganz anders leben, ganz anders interpretieren. Und deswegen haben wir ein paar Fragen vorbereitet, die wir gerne beiden stellen wollen, um zu schauen, wie dieser Job eben auch unterschiedlich praktiziert werden kann. Und der größte Unterschied, der uns aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass Sie sagen, Sie sind eine brennende Feministin, Sie stehen für dieses Wort und Sie wollen, dass das auch nach außen getragen wird. Und bei der Frau Raab ist es so, dass sie sagt, sie möchte eben nicht so genannt werden. Deswegen würde ich jetzt gerne mal damit anfangen zu sagen, was ist Feminismus für Sie?
Feminismus ist dafür einzutreten, dass Frauen die gleichen Rechte, Chancen und Möglichkeiten haben wie Männer und sich dafür einzusetzen, egal welches Geschlecht und welche Orientierung, sexuelle Orientierung man hat, einfach sein Leben führen zu können, wie man es möchte. Dafür setze ich mich ein, und ich finde Feminismus in dem Zusammenhang auch kein Schimpfwort. Und ich finde, es bezeichnet einfach nur das, was ganz viele andere Frauen und Männer da draußen auch tun, sich einfach für Gleichberechtigung einsetzen. Das kann man auch beim Namen nennen, finde ich.
Und warum, glauben Sie, stößt dieses Wort die Frau Raab ab?
Ich glaube, das müssen Sie sich selber fragen.
Was würden Sie die Frau Raab gerne fragen? Etwas, was ich vielleicht, jetzt haben Sie den Vorzug der ersten Position bei den beiden Interviews.
Ja, ich würde einfach gerne vielleicht von ihr wissen wollen, ob ihr das Spaß macht, was sie macht.
Warum?
Weil ich ehrlich gesagt nicht immer den Eindruck davon habe. Aber vielleicht ist das auch, weil sie einfach eine sehr große Themenfülle hat, für die sie zuständig ist, und vielleicht kommt sie einfach dann nicht zu den Themen. Aber so als Bürgerin habe ich nicht immer den Eindruck, dass sie, dass Ministerin unbedingt das ist, was sie gerne mal werden wollte. Aber vielleicht täuscht es auch einfach, und sie hat einfach aufgrund des Stresses und der vielen Dinge, die einfach da auch zu tun sind in ihrem Portfolio, einfach sozusagen, kommt man nicht dazu, das auch noch mit Freude sozusagen umzusetzen immer. Vielleicht täuscht einfach der Eindruck, ja.
Ich glaube, es ist auch einer der schwierigsten Ministerinnenposten. Also wenn man sich überlegt, wie viele Hüte, wie viele Ressorts man da eigentlich aufhat und welche davon extrem polarisierend wahrgenommen werden in der Gesellschaft, ist es, also medial zumindest, wird es auch oft genannt, ein Verpulverministerium und ein Ministerplatz, den auch nicht alle überleben.
Und ja, aber gleichzeitig sind gerade Ihre Themen die, wo man auch am meisten wirklich in der Gesellschaft gestalten kann. Mhm. Also ich finde, gerade bei Frauen, Familien, Integration, Medien, das sind zentrale Bereiche der Gesellschaft, und wenn man irgendwo gestalten kann, dann am ehesten, würde ich meinen, dort. Ja, ich glaube eher zum Beispiel ein Bildungsministerium, wo ich auch noch Landesstrukturen dazu habe und Gewerkschaften und verschiedene Systeme, also dort eine nachhaltige Veränderung, die bei den Menschen gleich ankommt, das ist fast, also das dauert sehr lang, ja. Aber gerade in den Bereichen, die Ministerin Raab aktuell verantwortet, finde ich, gibt es einfach viel, wo man sofort spürbar wird. Ja, also natürlich polarisiert man, aber manchmal muss man auch sozusagen etwas polarisieren, damit man Veränderungen anstößt.
Ich glaube, da braucht man auch die richtige Persönlichkeit dafür, dass man die richtige dicke Haut dafür hat, aber trotzdem.
Ja, wobei ich glaube, das ist als in einem politischen Amt, dass einen alle gern haben. Ich glaube, diese Vorstellung, die darf man eh nicht haben. Ja. Und das ist schon. Die Ministerin Raab ist ja auch für die ÖVP angetreten. Würden alle die ÖVP mögen, dann hätten sie ja 100% aller Stimmen. Und insofern ist das sozusagen schon naturgegeben, dass es Menschen gibt, die einen eher kritischer beäugen. Ich glaube sozusagen, das ist so, egal, wenn man einfach eine exponierte Position einnimmt. Ich glaube, dass damit kann sie, oder würde ich auch meinen, sicher gut umgehen. Ja, es ist, glaube ich, einfach, sie hat natürlich eine sehr, sehr breite Fülle an Themen. Ja, und das ist auch nicht immer ganz einfach, glaube ich, so. Das in 24 Stunden unterzukriegen, würde ich meinen.
Da muss man, glaube ich, echt jonglieren können.
Ja, also davon bin ich überzeugt, und Ihr Tagespensum ist sicher ausufernd. Ja.
Sie sind jetzt auch Präsidentin des doch recht bekannten Vereins Licht ins Dunkel. Wie kam es dazu?
Na, dass die Mitglieder der Generalversammlung vertreten auch Institutionen, mit denen ich sehr, sehr lang und intensiv mich eben auch schon zum Thema Inklusion und Gleichstellung auch von Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt habe. Und mein Vorgänger als Präsident, der Kurt Nikola, ist eben nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode zur Verfügung gestanden und sie wollten gerne eine Frau und ja, haben mich gefragt und ich finde das eine sehr verantwortungsvolle und wirklich schöne Aufgabe, mich da auch einsetzen zu dürfen.
Welche Aufgaben haben Sie da?
Also die Hauptaufgabe ist, den Verein natürlich zu repräsentieren und da auch mitzuarbeiten. Aber ich denke auch, dass der Verein und damit auch ich schon die Aufgabe hat, auf das Thema Inklusion hinzuwirken, dass wir wirklich die Behindertenrechtekonvention in Österreich endlich umsetzen und dass wir schon auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen einfordern und sie nicht immer zu Bittstellern sozusagen verkommen lassen, weil das ihrer Rolle überhaupt nicht gerecht ist. Ja.
Es gibt relativ viele Behindertenvereine, die auch kritisch dem Verein gegenüberstehen. Warum glauben Sie, ist das so?
Ich glaube, es geht gar nicht gegen den Verein an sich als Verein, sondern es geht immer um die Darstellung. Und wenn wir eben Menschen mit Behinderungen als sozusagen eher in einer voyeuristischen Weise darstellen und vorführen, dann verstehe ich die Kritik. Ja? So sollen wir mit Menschen nicht umgehen. Ja, egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, wir sollen sie wertschätzend miteinander umgehen und auch so zeigen und auch ihre Stärken zeigen. Und ich hätte die Kritik schon auch so verstanden, dass es genau darum geht, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte und Chancen verdienen wie alle anderen. Und das ist das, wo ich mir auch denke, dass der Verein sich ja eh einsetzt, aber das vielleicht in der Darstellung nicht immer gut genug gelingt. Und ich glaube, da kann man einfach nur besser werden. Und gemeinsam mit all diesen, also Österreichischer Behindertenrat und all den NGOs, die in dem Bereich arbeiten, ich glaube, wir wissen alle ganz genau, wo unser Sozialstaat immer noch seine Lücken hat. Und je mehr Stimmen einfordern, dass es hier ein paar sozusagen Löcher wenigstens mal nachhaltig wieder geflickt werden und die Menschen einen Rechtsanspruch haben und nicht Almosen bekommen müssen. Ich glaube, davon kann es gar nicht kritische Stimmen genug geben.
Welchen Fußabdruck soll dieser Verein dann nach Ihrer Präsidentschaft halten oder haben?
Dass wir wirklich in der Inklusion vorankommen. Das wäre mir wirklich wichtig. Wir haben ja jetzt auch einen Innovationsfonds eingerichtet aus den Spendenmitteln, damit wir innovative Projekte fördern und unterstützen können, die uns, nämlich die gesamte Gesellschaft, auf dem Weg der Inklusion voranbringen. Und das wäre mir wichtig, dass wir eben da nicht auf dem derzeitigen Status quo verharren, sondern wirklich mal vorankommen.
Gibt es da ein konkretes Herzensprojekt, das Sie besonders hervorheben wollen?
Ja, die offizielle Vergabesitzung, also sozusagen, wo wir gemeinsam im Vorstand entscheiden, wer die Fördergelder bekommt, ist erst, die möchte ich natürlich nicht vorgreifen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass wir erkennen, dass alle Menschen Potenziale und Stärken haben und wir allen Menschen eine Chance geben sollten.
Was ist Ihr nächster Karriereschritt?
Ich habe meine Karriere noch nie geplant. Und deswegen wäre jetzt mein nächster Schritt, einfach mal das zu tun, was ich wofür ich jetzt zuständig bin, das reicht mir eigentlich.
Haben Sie ein bisschen politisches Blut geleckt? Wollen Sie zurück ins Ministerium?
Nein, also fürs Erste möchte ich nicht. Ich war 16 Jahre lang in verschiedenen Ministerien tätig. Und ich denke, das war eine gute Zeit, das war interessant, hat Spaß gemacht. Ich habe viele wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt mit wahnsinnig viel Wissen und Engagement. Aber jetzt bin ich hier in der Arbeiterkammer und da gibt es auch großartige Kolleginnen und Kollegen und es macht mir Spaß. Also na, ich plane jetzt einmal keine Veränderungen.
Es gibt privat nur ganz wenig über Sie. Also Sie sind medial ein durchaus zurückhaltender Mensch. Wo holen Sie sich Ausgleich? Was sind Hobbys? Was sind Dinge, die jetzt nicht am Lebenslauf stehen? Nee.
Also ich glaube, dass einfach Zeit mit Familie und Freunden einfach ein ganz guter Kraftort ist. Und sonst lese ich gern, gehe gern ins Kino, all diese Dinge, die, glaube ich, viele Menschen gerne machen.
Was lesen Sie gerade?
Ich lese gerade eigentlich 3 Bücher. Das mache ich leider öfter.
Das kenne ich.
Und es sind eigentlich fast immer also Biografien von interessanten Persönlichkeiten oder auch sehr viel sozusagen zum Thema Widerstand im Nationalsozialismus oder auch so in diesem Themenkreis oder überhaupt so politische Veränderungen auch, ja, die Regime, die es weltweit gibt und wie es da Menschen damit geht. Solche Dinge lese ich gern.
Ich muss sagen, Biografien finde ich eine total coole Kombination aus Geschichten und Büchern, aus denen man auch etwas lernen kann. Deswegen lese ich Biografien wahnsinnig gerne, weil ich mag Geschichten, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich lese, möchte ich mich auch irgendwie weiterbilden können. Und für mich sind Biografien genau dieser Mittelweg, dass man bei einer Geschichte mitfiebert, aber trotzdem vom Learning dieser Personen mit profitieren kann.
Ja, und ich finde, es gibt unglaublich faszinierende Persönlichkeiten, die gar nicht jetzt so, also nicht unbedingt quasi die Barack Obamas dieser Welt, obwohl seine Biografie auch ganz interessant war zu lesen. Aber ich finde gerade zum Beispiel, wenn man Biografien von Widerstandskämpferinnen liest, ja, oder aktuell eine, die unter dem Nationalsozialismus dann auch im KZ ermordet wurde, weil sie eine sogenannte Asoziale war, ja, die aus sehr armen Verhältnissen gekommen ist, dann eben ungewollt schwanger war, mehrere Kinder hatte und weil sie einfach sozusagen dadurch auch stehlen musste, um sich und ihre Kinder durchzubringen, als alleinerziehende, armutsbetroffene Frau im Nationalsozialismus und welche Konsequenzen das hat, aber die trotzdem ihren Stolz nie aufgegeben hat und welchen Weg sie gegangen ist und was sie auch ihren Kindern hinterlassen hat, und quasi ihren nachfolgenden Generationen und welche Stärke. Ich finde, solche Menschen finde ich unglaublich beeindruckend. Die sind nicht so bekannt, ja, dass sie jeder und jede eh schon mal gehört hat, aber ich finde, davon kann man auch unglaublich viel lernen, ja, wie man, welche Lebenswelten es überhaupt gibt. Dann wird man auch ein bisschen dankbar für das, was man selber erleben darf und wie gut es einem eigentlich eh geht, wenn man manchmal das Gefühl hat, das ist nicht so schön. Aber eben auch so dieses, wie man Krisen meistern kann, wie man trotzdem einen positiven Zugang bewahren kann, sich und anderen Menschen gegenüber, das finde ich unglaublich faszinierend. Und es ist eine Geschichte, aber eine reale Geschichte und deswegen finde ich das eben auch sehr faszinierend. Ja.
Sind Sie eine Optimistin?
Meistens schon.
Und wann nicht?
Also jeden Tag einfach immer alles nur positiv zu sehen, das gelingt nicht, aber sich doch immer wieder dran zu erinnern, was ist gut und wie gehen wir es jetzt an? Also es hilft ja nichts in Problemen und so zu verharren, sondern man sollte sich ja überlegen, okay, das ist das Problem, was machen wir besser und was ist der nächste Schritt? Ja, es hilft nichts, immer nur in der Rückschau zu verharren. Ja, das macht es nicht besser.
Sind Sie spirituell?
Nicht wirklich.
Was würden Sie jungen Juristinnen und Juristen mitgeben, die eine Karriere wie Sie anstreben?
Man muss einfach offen sein für alles, was da auf einen zukommt. Und man sollte tendenziell eher Ja als Nein sagen. Also manchmal Dinge einfach ausprobieren, ja, die man vielleicht nie gewagt hätte. Also ich wollte nie in die Verwaltung, weil ich mir das immer als furchtbar langweilig vorgestellt habe. Und mir gedacht habe, oh Gott, dann tue ich immer nur Bescheide oder so schreiben, das ist fürchterlich, habe ich mir vorgestellt. Und ich war dann 16 Jahre aber sehr gerne in der Verwaltung, weil es ein unglaublich abwechslungsreicher, gestalterischer Aufgabengebiet ist. Ja. Und deswegen denke ich mir, man sollte Dinge einfach mal wagen, auch wenn man sich zuerst denkt, nee, ich weiß nicht. Ja. Wenn man dann feststellt, das passt doch nicht, ja, dann gibt es immer noch andere Wege. Ja.
Also. Ich glaube, ich habe da einen ähnlichen Zugang dazu. Man muss die Dinge ausprobieren, weil durchdenken erreicht man, glaube ich, nicht das, was man möchte.
Nein, und ich finde auch zum Beispiel meinen Berufsweg, ich glaube, den hätte man ja gar nicht planen können. Ja?
Weil, plötzlich Ministerin.
Dass es jemals eine Expertinnen- und Expertenregierung in diesem Land geben wird, ich habe das nicht so gelernt auf der Universität, gebe ich zu, im Verfassungsrecht. Und insofern sowas kann man überhaupt nicht planen. Ja? Ich glaube, man sollte immer gut wissen, was man keinesfalls möchte, weil es zu einem als Persönlichkeit nicht passt. Ja. Deswegen wollte ich zum Beispiel nie Anwältin werden, weil ich mir gedacht habe, ich kann meine Seele nicht verkaufen. Ich kann nicht jemanden vertreten, von dem ich genau weiß, der hat es gemacht. Ja, das kann ich nicht. Und dann wäre ich nicht gut und dann mache ich es nicht. Ja. Und dann sollte man immer wissen, welche Themen einen interessieren. Und dann sollte man es einfach tun.
Ja. Verkaufen Anwältinnen ihre Seele?
Ich glaube manchmal schon.
Zwangsweise?
Nein, ich glaube, man kann es natürlich auch anders sehen. Man kann es natürlich als juristischen Denksport sehen. Ja, jemanden, von dem man weiß, dass diese Person eigentlich jetzt strafrechtlich zum Beispiel betrachtet schuldig ist. Und wie schaffe ich es dann trotzdem straffrei, diese Person zu kriegen? Das ist natürlich juristisch schon auch eine Herausforderung. Und wenn man es aus diesem sportlichen Gedanken sieht, dann ist es sicher nicht Seele verkaufen. Ja, aber so für mich war das immer irgendwie die Vorstellung. Ich habe mich ja auch lange mit Todesstrafe und diesen Dingen beschäftigt. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, wäre ich jetzt Anwältin in den Vereinigten Staaten. Und wie gehe ich dann damit um? Ja, potenziell, also ich lehne die Todesstrafe ab. Wenn ich dann aber jemanden weiß, der mehrfacher Mörder oder keine Ahnung. Also wie tut man dann? Ja? Setzt man sich dann dafür ein, dass diese Person freigesprochen wird, obwohl man weiß, dass sie was getan hat? Und diese Gewissensfragen, ich glaube, damit hätte ich nicht gut umgehen können. Und deswegen war für mich klar, sowas kann ich nicht.
Wobei Strafrecht ja wirklich nur ein kleiner Teil natürlich im Spektrum ist. Also da gibt's ja.
Aber ich finde auch zum Beispiel betrügerische Krieder, Veruntreuung, also auch diese Dinge, wo ich.
Aber das sind ja immer noch beim Strafrecht.
Ja, aber ich meine, das gibt es ja auch bis hin zu Amtsmissbrauch. Ja gut, das ist auch strafrechtlich relevant. Aber also ich finde sozusagen all diese Dinge, ja, wenn ich genau weiß, sozusagen bei den Verträgen, da wird jemand benachteiligt, ja, bewusst. Und das soll ich dann trotzdem so schreiben? Ich weiß nicht, ja. Wie gesagt, juristisch ist es eine spannende Aufgabenstellung, ist keine Frage. Aber deswegen, das ist das, was ich meine. Man muss für sich selber irgendwann herausfinden, was kann man sich vorstellen zu tun und wo hat man dann selber irgendwie das Gefühl, na, da passe ich, das passt nicht zu mir. Ja, das heißt nicht, dass es nicht, also ich finde es ja gut, dass es Menschen gibt, die das machen, ja. Aber für mich wäre es halt nichts.
Sie haben einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn. Also das merkt man Ihnen an und das habe ich auch in der Vorbereitung mitbekommen, dass Ihnen das extrem wichtig ist. Haben Sie noch letzte Worte, die Sie den Zuhörern mitgeben wollen?
Einfach wichtig ist, auf sich selbst vertrauen. Ja, nicht irritieren lassen, auch wenn man von Universitätsprofessorinnen und Professoren manchmal wirklich blöde Wortmeldungen hört, ja, oder von Kolleginnen und Kollegen irgendwie diskriminiert oder eben auch, ja, angefeindet, gemobbt wird, ja, davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen, weil dann gewinnen die anderen.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Hat Spaß Ihnen gemacht. Alles Gute.
Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at.